Ja, willkommen zum Abschlussvortrag für den heutigen Tag. Wir haben jetzt ja einige Aspekte schon der Offenbarung Jesu Christi gesehen und heute wollen wir uns jetzt zum Schluss einem wichtigen Thema aus dem Markus-Evangelium zuwenden. Das Messias-Geheimnis im Markus-Evangelium als Erfüllung der Offenbarungen Gottes. Damit soll der Frage nachgegangen werden, auf welche Weise die Person und das Werk Jesu Christi durch die Menschwerdung offenbart wurde, so wie sie der Evangelist Markus dargestellt, dokumentiert und interpretiert hat. Als Übersicht der Gliederung: im ersten Hauptteil die Begrenzung der Erkenntnis Jesu Christi durch das Geheimnis des Messias und im zweiten Teil die Offenbarung der Erkenntnis Jesu Christi durch die Vollmacht des Messias. Zur Einleitung. Unser heutiges Thema hat bereits eine lange Tradition in der Theologie und ist doch zugleich nach wie vor relevant und aktuell für unser Verständnis des Neuen Testaments, auch im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. Es geht um das Markus-Evangelium, genauer um das Messias-Geheimnis darin. Und diese Frage steht immerhin schon 110 Jahre lang im Raum, seit W. Wrede im Jahr 1901 sein berühmtes Buch »Das Messias-Geheimnis« in den Evangelien veröffentlicht hat. Wer will, kann also im Internetarchiv der University of Toronto das komplette Buch herunterladen oder anschauen. Das heißt, Wredes biblisch-theologisches Grundanliegen hat das gesamte vergangene Jahrhundert überdauert. Das ist ja schon erheblich. Und in der Tat stellt die Frage nach dem Messias-Geheimnis das im 20. Jahrhundert meist diskutierte christologische Problem dar, wie M. Karrer ausführt, Zitat, »Verstand und bekannte der irdische Jesus sich selbst als Messias.« Und diese Frage muss wiederum eingeordnet werden in die Art und Weise, wie das Markus-Evangelium, aber auch das Johannes-Evangelium die Identität Jesu darlegen. Warum präsentieren die Evangelien einen Messias incognitus, einen unerkannten Messias, und worin besteht sein Beitrag zur Erlösung vor seiner Auferstehung? Die Frage für die Evangelisten ist, wie sie erklären können, dass der irdische Jesus von Nazareth zugleich der auferstandene Herr ist. Und wir haben ja eben schon von der Perspektive des Paulus gesprochen, wo Jesus als der auferstandene Herr der Anfangspunkt seines Denkens ist. Denn hier ergibt sich jetzt das Dilemma oder das Paradox, dass Jesus zwar als Messias und Herr in Wort und Tat vor der Auferstehung präsentiert wird, aber seine reale Identität bleibt verborgen bis nach Beendigung des irdischen Lebens. Das heißt, die Texte der Evangelien, die nach der Auferstehung geschrieben wurden, sprechen von einem Messias vor der Auferstehung. Und dieses Paradox von Kontinuität und Diskontinuität zwischen dem irdischen Wirken Jesu und dem Glauben an den auferstandenen Herrn macht jedoch gerade das einzigartige Proprium der Evangelien als einer literarischen Gattung aus. Und die Lösung dieses Erkenntnisproblems sah Wrede nun in dem verbindenden Element des Messias-Geheimnisses. Er sagt, Jesus habe seine wahre Identität als Messias und Sohn Gottes dem Volk verborgen, das sie ihm im Unglauben begegnete. Stattdessen habe er im engeren Kreis seiner Jünger die wahre Identität als Messias offenbart, da die Jünger ihn im Glauben erkannt hätten. Und diese persönliche Offenbarung seiner Identität hätten die Jünger dann nach Jesu Tod weiter verbreitet. So bemerkt J. Gnilka treffend, Zitat, Wredes Interpretation ist vielfach modifiziert, teilweise auch abgelehnt worden, hat aber bis heute die Markus-Exegese bestimmend beeinflusst. Zitat Ende. Und so stellt die Frage nach dem Messias-Geheimnis auch die heutige Theologie vor die Herausforderung, neue Antworten auf die Problematik von Offenbarung und Verhüllung Jesu Christi in den Evangelien des Neuen Testaments zu finden. Die Frage stellt sich, wo ist die Legitimation der Person und des Werkes Christi aus den Verheißungen des Alten Testaments, was wir heute Morgen im Referat von Uhlmann gehört haben, und aus den Erfüllungen des Neuen Testaments zu erkennen? Und diese Frage greift ja auch K. Berger in seiner Studie über die Person Jesu auf, indem er auf den Geheimnischarakter Jesu hinweist. Er sagt in seinem Jesusbuch, Zitat, ich möchte modernen Menschen sagen, was sie von Jesus haben. Den Sinn für das verborgene Geheimnis habe ich gerade als später Neutestamentler oft gut anwenden können, ist doch der Ansatz des Evangeliums nach Markus das Messias-Geheimnis. Dessen Sinn ist, dass erst mit der Auferstehung Jesu vollends bei seiner Wiederkunft das Dunkel über seine Identität gelichtet wird. Und mit dieser christologischen Perspektive wollen wir uns nun einigen wichtigen Aspekten der Frage nach dem Messias-Geheimnis zuwenden. Zunächst die Begrenzung der Erkenntnis Jesu Christi durch das Geheimnis des Messias. Grundlegend für unsere Annäherung an das Messias-Geheimnis ist die Einsicht, dass dies in literarischer Sicht durch ein Evangelium geschieht und dass darin in theologischer Sicht das Konzept der Gottesherrschaft eine zentrale Bedeutung hat. Dies bedeutet, dass Jesus das Evangelium verkündet hat, das darin besteht, dass Gottes Herrschaft unmittelbar vor der Tür steht. Die literarische Gattung des Evangeliums ist jedoch nicht nur eine beliebige formale Textform, die der judenchristliche Missionar Johannes Markus verwendet hat. Und wie G. Stanton bemerkt, hat er auch nicht einfach eine Textsammlung unterschiedlicher Traditionen unter einem bestimmten Thema zusammengestellt, sondern er hat eine lebhafte Geschichte geschrieben mit mehreren Wendepunkten und Höhepunkten, Knotenpunkten bei Paulus, würde man sagen, deren Themen fast alle bereits in Kapitel 1 eingeleitet und später entfaltet werden. Das heißt, dieses Evangelium ist vermutlich das erste urchristliche Buch, das in einer bestimmten Weise das Leben und die Verkündigung Jesu Christi zusammenhängend darstellt. Somit haben wir einen Erzähltext, einen narrativen Text vor uns, der uns heutige Leser durch eine interpretierte Dokumentation mit der Erfahrungswelt der ersten Christen in Verbindung bringt. So bemerkt U. Wilkins zum Verfasser des Evangeliums treffend, Zitat, er schrieb es nicht als Sammler und Redaktor, sondern als ein theologischer Autor von hoher Kraft und Qualität. Das zeigt sich gleich in der Überschrift. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, Kapitel 1, Vers 1. Hierbei ist es wichtig zu sehen, dass dieses Evangelium einen Bericht verfasst, eine Handlung, welche die Wirklichkeit beschreibt, die Jesus getan und erlitten hat. Dieser Bericht beginnt mit den Worten Anfang des Evangeliums. Das heißt, Jesus hat somit den Anfang einer heilsgeschichtlichen Handlung in seinem Leben realisiert. Aber was ist dann das Ende oder die Erfüllung des Evangeliums? So kommen wir zu 2.1, der historische und theologische Hintergrund des Messias-Geheimnisses. Wenn wir uns die literarische und damit auch die theologisch-biografische Entwicklung des Markus-Evangeliums ansehen, dann entfaltet sich das Messias-Geheimnis in drei Richtungen. Und so stellt Gnilka im Anschluss an Wrede folgende drei Elemente heraus. Erstens die Schweigegebote an Geheilte, Dämonen und Jünger. Zweitens Bemerkungen über das Unverständnis und den Unglauben der Jünger. Und drittens die Parabelbelehrung für das Volk. Also die Ausdrucksweise in Gleichnissen bei Punkt 3. Hier sehen wir bereits deutlich, dass das Auftreten Jesu in seinen Worten und in seinen Taten auf einen definitiven geistlichen Widerstand stieß. Johannes würde sagen, das Licht scheint in die Finsternis. Jetzt ist es für den Evangelisten Markus sehr wichtig, Jesu Macht über Dämonen und unreine Geister zu betonen. Daher ist eine der ersten öffentlichen Handlungen Jesu eine Dämonenaustreibung und somit das erste Wunder im Markus-Evangelium überhaupt. Und obwohl Jesus den Dämonen gebietet zu schweigen, sagen die Dämonen, wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes. In Kapitel 1 und 3 und 5 mehrere Stellen. Und hier zeigt sich die Struktur der Korrelation, der wechselseitigen Entsprechung von Licht und Finsternis, wie sie in den Evangelien immer wieder zutage tritt. Dort, wo Jesus das Kommen des Reiches Gottes verkündigt, regt sich zugleich der geistliche Widerstand der dämonischen Dimension aus dem Reich der Finsternis. Wir sehen das hier, die Korrelation, die Entsprechung von Licht und Finsternis. Nee, genau. In dem mittleren Bereich, der Bereich der säkularisierten Kultur und Religion, dort tritt auch der Gegensatz von Licht und Finsternis im Allgemeinen weniger deutlich in Erscheinung. Das heißt, dieser mittlere Bereich der geistlichen Unbestimmtheit wird durch die Verkündigung Jesu und den Ruf zur Umkehr jetzt durchbrochen, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt, Jesus tritt auf, deswegen in der Mitte das Kreuz, er bringt Verkündigung, er eröffnet für die Zuhörer den Bereich der Gottesherrschaft, des Reiches Gottes, und die Wechselwirkung ist, dass dann entsprechend auch im Reich der Finsternis der geistliche Widerstand aktiviert wird. Dieses Muster sehen wir übrigens auch in der Verkündigung der Apostel, in der Apostelgeschichte. Paulus landet auf Zypern und sobald er anfängt zu verkündigen in Paphos, kommt geistiger Widerstand durch einen Magier. Jedenfalls trifft die Verkündigung Jesu auf das geistliche Unverständnis der Menschen, das die Jünger und das Volk daran hinderte, Jesu himmlische und messianische Natur zu erkennen. Und wir kommen auf den Menschensohn vom Himmel noch später. Mit anderen Worten, die handelnden Personen der unsichtbaren Welt verstehen teilweise mehr, wer Jesus ist, als die handelnden Personen der sichtbaren Welt. Und deshalb war es für Jesus wichtig, eine offene Verkündigung seiner Person als Menschensohn und Messias zu vermeiden, damit auf der einen Seite keine falsche Wahrnehmung seines Dienstes entstehen konnte in der sichtbaren Welt und auf der anderen Seite, dass die Jünger seine himmlische Herkunft und Natur als Menschensohn erkennen können, was wir zum Beispiel sehen beim Petrusbekenntnis Matthäus 16, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir die Entwicklung der Verkündigung Jesu im Markus-Evangelium ansehen, zeigt sich, dass Jesus zunächst dem einzelnen Menschen begegnet und ihm die gute Botschaft des Glaubens und der Gottesherrschaft nahebringt. Die Gottesherrschaft ist das Kommen des Menschensohnes, um den Willen Gottes auf Erden durchzusetzen, da er ja das Wort Gottes ist. Und der Glaube gestaltet sich durch den Messias, der von den Toten auferstanden ist und dadurch die messianische Heilsgeschichte verwirklicht. Und diese Verwirklichung der messianischen Heilsgeschichte wird nicht mehr vergänglich sein, sondern ewig, wie die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi, die durch die Fleischwerdung des Ewigen, also der Menschensohn, in unsere physikalische Welt gekommen ist. Diese Gottesherrschaft wird keiner anderen Nation oder keinem anderen Menschen gegeben, denn sie wird direkt unter Gott sein, was sich in der Person Jesu Christi manifestiert hat. Da können wir schauen im Alten Testament, Daniel 2, Vers 44. Also in dieser Phase haben die Menschen die Heilsmacht Jesu zwar erkannt, aber nur in begrenzter Weise. Für viele war er ihr Brotkönig oder ihr politischer König. Sie haben noch nicht die volle heilsgeschichtliche Bedeutung Jesu als der Christus, der Messias, verstanden. Und die heilsgeschichtlichen Bezüge haben wir ja sehr schön heute Morgen auch in dem Vortrag von Ullmann gehört. Denn die volle Erkenntnis Jesu konnte erst nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu erfolgen, von wo aus ja dann Paulus seine Argumentationslinie beginnt, wie wir auch gesehen haben. Und so beobachtet Gnilka, dass die Offenbarung erst am Ende mit der Passion und der Auferstehung zu ihrem gültigen Abschluss kommt. Es ging aber darum, dass Jesus von Anfang seines Dienstes an durch den Glauben des Menschen erkannt werden wollte, also durch eine Erkenntnis, die von Gott selbst geschenkt war. Er wollte nicht durch den Eindruck der sichtbaren Heilungen zum irdischen messianischen Retter erhoben werden. Entsprechend bemerkt Nilker treffend, Zitat, weil das Geheimnis mit der Offenbarung, die das Lehren, Wirken, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu betrifft, zu tun hat, kann als sein Sinn festgestellt werden. Die Offenbarung, die in Jesus erfolgte, ist vor der Passion und Auferstehung eine unabgeschlossene und missverständliche. Das Messias-Geheimnis erweist sich als ein literarisches Mittel, das mit der von Markus geschaffenen Form des Evangeliums notwendig wurde. In diesem Zusammenhang ist die Beobachtung von R.T. France hilfreich, der das Konzept des Geheimnisses, griechisch Mysterion, in mehreren Dimensionen aufzeigt. Und er zeigt auf, wie in der Zeit zwischen den Testamenten des Alten und Neuen Bundes, also die 400 Jahre plus minus zwischen Malachi und Matthäus, vor allem in den jüdischen Targumen, also aramäische Übersetzungen von hebräischen Texten des Alten Testaments oder auch von griechischen Texten der Septuaginta, sich im einfachen Volk die Hoffnungen auf eine geistliche Wiederherstellung und die Hoffnungen auf eine nationale Befreiung miteinander vermischten. Und daher war also der Titel Der Christus zur Lebenszeit Jesu theologisch sehr ambivalent, gemischt und überfrachtet mit bestimmten Erwartungen, dass Jesus Wert darauf legen musste, nicht missverstanden zu werden. Es gab sehr unterschiedlich akzentuierte Messias-Erwartungen im Frühjudentum, gespeist aus Erwartungen des davidischen Königtums gemäß 2. Samuel 7, gespeist aus der Rettergestalt nach Jesaja 9 und Jesaja 11 und auch gespeist aus einer endzeitlichen Priesterfigur gemäß Zacharja 6, Vers 9 bis 15. Und auch in der Apokryphenliteratur des AT und auch den Qumran-Schriften gibt es eine Vielfalt von messianischen Vorstellungen. Neu ist jedoch, wenn wir diesen Erwartungshorizont betrachten, im Markus-Evangelium, dass jetzt der Messias als militärischer, politischer König durch den Messias als Offenbarer, der durch seine Menschwerdung, Sterben und Auferstehung die Erlösung bewirkt, übertroffen wird. Indem der Menschensohn, der Gott selbst ist, getötet wird, ist ihm Unrecht geschehen, denn er war ohne Sünde. Er kam vom Himmel. Er war der Göttliche, der ohne Sünde auf Erden kam. Jetzt müsste Gott, der gerecht ist, die Menschheit strafen, die diesen gerechten Gottes umgebracht hat. Aber wir wissen, Jesus verzichtet auf die Klage gegen die Menschheit in seinem berühmten Satz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, Lukas 23, 34. Somit wird die Klage aller Klagen, die höchstmögliche Klage, von Jesus fallen gelassen. Und so wird sein Blut, das eigentlich zu Gott um Rache schreien müsste, zu einem Blut, das uns die Vergebung ausspricht. Also haben wir hier einen Paradigmenwechsel vor uns. Nicht mehr das Gesetz der Vergeltung, sondern das Gesetz der Gnade gilt. Das war neu gegenüber den zwischentestamentlichen Messias-Erwartungen. Und das war ja auch die Basis dessen, wie auch dann Paulus sein Evangelium von der Gnade Gottes weiterentfaltet hat. Denn das konnte nur Gott selbst realisieren, hier auf Erden, denn auch die Propheten hätten durch ihr Leiden und Sterben keine Rechtfertigung für uns Menschen erwirken können. Und diese Aspekte wollen wir uns nun im Einzelnen ansehen. Die Entfaltung des Messias-Geheimnisses im Markus-Evangelium. Grundlegend für unsere Herangehensweise ist die Einsicht aus der Literaturwissenschaft, dass sich die Offenbarung Gottes in Gestalt heiliger Schrift grundsätzlich nur den Teilnehmern an der Gemeinschaft des Glaubens erschließt. Und der sehr bekannte und letztes Jahr unser Redner, Literaturwissenschaftler des hebräischen AT, M. Sternberg, prägte hierfür den Begriff der Foolproof Composition. Damit meint er, dass ein Leser die Bibel nicht gegen ihre eigene Absicht lesen kann. Denn die Gemeinschaft der Glaubenden versteht übereinstimmend die Handlungslinie, die Weltordnung und das Wertesystem. Wer also als Leser versteht, dass die Bibel grundsätzlich sich von Wahrheit zu ganzer Wahrheit, von ausdrücklicher zu unausgesprochener Wahrheit bewegt, die indirekte Ausdrucksweise, der versteht den Reichtum an Erkenntnis in der Bibel. Und da haben wir heute Morgen ja auch schon von gehört, von Uhlmann. Und im Markus-Evangelium wird in den nun folgenden Dimensionen der Erfüllung der Offenbarung Gottes zweierlei sichtbar. A, dass Jesu Erlösungswirken einerseits hauptsächlich an Israel als Bundesvolk Gottes gerichtet ist und B, dass jedoch die Erlösung auch an den Menschen aus den Nationen gerichtet ist, sofern sie durch den Glauben am Reich Gottes teilhaben. Und wir haben ja mehrere Beispiele in den Evangelien, wo dieser zweite Schritt auch von Jesus ganz bewusst vollzogen wird. Und diese zweifache inkarnatorische Struktur der Gottesherrschaft zeigt sich in den folgenden drei Dimensionen der Dämonenaustreibungen, Gleichniserzählungen und Heilungswunder. zu den Dämonenaustreibungen. Die Berichte des Markus-Evangeliums stellen die Dämonen als reale Geistmächte dar, die in die diesseitige Welt von Raum und Zeit hineinwirken. Doch durch den logischen Dualismus des westlichen theologischen Erkenntnisrasters wird jedoch ein Einwirken von Kräften aus der Transzendenten in die immanente Wirklichkeit weitgehend ausgeblendet. Und symptomatisch für diese Interpretation des Dämonischen ist die aktuelle Studie von L. Wilkins, nicht zu verwechseln mit U. Wilkins, in der der Verfasser das Dämonische als einen verkehrten Bewusstseinszustand versteht. Und er bemerkt hier zum Begriff des Dämonischen: Dämonie ist das, Zitat, Dämonie ist das verzerrte, sich selbst nicht annehmende, sich verleugnende, in Selbsthass verkehrte Bewusstsein von Gott. Dämonie ist sozusagen eine falsche Ontologie. Da haben wir jetzt wiederum den griechischen Seinsbegriff. Man will nicht sein, sondern nur Wirkung als Sein gelten lassen. Der Besessene weiß, dass sein Bewusstsein von Gott falsch ist. Zitat Ende. Hier erfolgt also eine Reduktion der dämonischen Wirklichkeit auf die Ebene der subjektiven Wahrnehmung des Menschen, also eine anthropozentrische Verkürzung. Und dementsprechend wird in der heutigen Theologie in weiten Teilen diese Dimension als mythologische Rede verstanden, die im Kontext der damaligen jüdischen Umwelt zu erklären sei. Bezeichnend ist nun, dass im Markus-Evangelium das erste Wunder Jesu die Befreiung eines Mannes von einem unreinen Geist ist. Und diese erste Position hat besondere theologische Bedeutung, analog zum ersten Wunder im Johannesevangelium, was ja bekanntermaßen die Hochzeit zu Kana, die Umwandlung von Wasser in Wein ist, mit einer entsprechend anderen Bedeutung. Aber hier hat die Heilsmacht Jesu über die Mächte einen wichtigen Stellenwert, der durch das autoritative Befehlswort Jesu an den unreinen Geist betont wird. Und hierzu bemerkt W. Herle treffend, Zitat, Teufel und Dämonen treten auf als Gegenmächte und Gegenkräfte zu der Selbsterschließung Gottes in Jesus Christus. Dabei betont das Neue Testament sowohl deren Gefährlichkeit und Bedrohlichkeit als auch und vor allem die Überlegenheit Jesu Christi gegenüber diesen Mächten des Bösen. Zitat Ende. Denn Jesus gebietet dem unreinen Geist mit dem Befehl, verstumme und fahre hinaus aus ihm. Markus 1,25. Also Jesus äußert hier keine Meinung, sondern er spricht ein Machtwort in der Autorität des Menschensohnes, zum Vergleich Markus 2,5, 17, 28, um dadurch eine unerwünschte Äußerung zu unterbinden. Und ebenso verfährt Jesus in Markus 3, Vers 12 und 9, Vers 25. Und zu dem hier stets verwendeten Begriff bedrohen, griechisch epitimao, bemerkt R.T. Franz treffend, dass der alttestamentliche Hintergrund in der hebräischen Wurzel ga'ar liegt. Dieses Wort wird im AT für Gottes unterwerfendes Wort verwendet, das nicht nur einen verbalen Protest darstellt, sondern die Feinde Gottes effektiv unter Kontrolle bringt. Zum Beispiel dort, wo Yahweh gegen die Mächte des Chaos kämpft und ihnen Einhalt gebietet, sodass dieses Wort ga'ar, bedrohen, auch parallel zu Gottes Zorn stehen kann. Und hierbei stehen nicht ausschließlich wieder göttliche Mächte im Blickpunkt, sondern auch das Bundesvolk Israel kann das Objekt des göttlichen Zornes, des göttlichen Scheltens sein. Aber wir sehen, es geht, das Machtwort Jesu gehört nicht zu dem Bereich der Ideen, sondern zum Bereich der Wirkung, der Physikalität in dieser Schöpfung. Dann zum nächsten Punkt, Gleichniserzählungen. Die Gleichnisse umfassen etwa ein Drittel der Lehre Jesu in den Evangelien und stellen damit eine theologisch bedeutende literarische Gattung dar. Und dies wird aus literaturwissenschaftlicher Sicht, zum Beispiel von F. Kermode, betont und insbesondere auf die Gleichniserzählungen im Markus-Evangelium angewendet. Er sagt auch, die Menschen innerhalb der Glaubensgemeinschaft verstehen die Gleichnisse, die Menschen außerhalb verstehen sie nicht. Somit ist der Glaube der Zuhörer das entscheidende Kriterium des Verständnisses, wer Jesus ist. Wer Jesus ohne Glauben zu verstehen und zu begreifen versucht, wird es nicht vermögen. Für ihn verhüllen die Gleichnisse die Erkenntnis des Reiches Gottes. Somit besagt die Parabeltheorie, dass die Gleichnisse im Markus-Evangelium Rätselreden sind, wie auch Gnilka ausführt. Sie sollen die Wahrheit verhüllen als Gericht über das verstockte Volk. Umgekehrt wird somit der Gnadencharakter von Offenbarung und Berufung herausgestellt, durch den der Mensch erst das Geheimnis des Reiches Gottes erkennen kann. Und als dritter Unterpunkt die Heilungswunder. Im Zusammenhang mit dem Messias-Geheimnis ist bei den Wundern Jesu zu beachten, dass die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, übereinstimmen zwischen den Krafterweisen, griechisch Dynames, und den spektakulär überirdischen Zeichen, griechisch Semeia, unterscheiden. Derartige Zeichen lehnt Jesus als Ausdruck des Unglaubens ab. Markus 8, 11 bis 12. Vielmehr will Jesus durch den von Gott selbst gewirkten Glauben an seine Erlösungskraft in geistlicher und körperlicher Hinsicht erkannt werden. Also nicht der Beweis, sondern der Erweis, um jetzt den Begriff von vorhin aufzugreifen. Und diese Erlösungskraft findet in der Macht zur Sündenvergebung ihren zentralen Ausdruck. Markus 2, 1 bis 12. Wie O. Betz anmerkt, stellt Psalm 103 den Hintergrund für das einheitliche Verständnis und die innere Logik von Markus 2 dar. Denn gemäß dem alttestamentlich-semitischen Hintergrund von Psalm 103, Vers 3, gehören Vergebung der Sünden und Heilung als erbarmendes Wirken Gottes an seinen Kindern zusammen, und zwar im Sinne einer notwendigen Einheit. Und so bemerkt Betz mit Bezug auf Markus 2, Vers 11 treffend, Zitat, das objektiv aufgewiesene Vermögen zu heilen, es wird in dieser Geschichte durch das Heimtragen der Bahre demonstriert, Vers 11, macht die nicht nachweisbare Vollmacht der Sündenvergebung offenbar. Hier geht es daher zentral um die Offenbarungsqualität der Vollmacht Jesu als Messias, durch die er zugleich die Person des Menschensohnes ist, indem er die Königsherrschaft Gottes im AT in Wort und Tat jetzt auf Erden herbeiführt in seiner Person, denn er soll angebetet werden. Und diesen Aspekt wollen wir im Folgenden näher beleuchten. Die Offenbarung der Erkenntnis Jesu Christi durch die Vollmacht des Messias. Das Motiv der Vollmacht Jesu steht bereits in den eröffnenden Kapiteln 1 bis 3 im Vordergrund. Obwohl diese Vollmacht von Gott kommt, wird sie erst im Kampf mit den Gegnern Jesu sichtbar. In seinem Kampf gegen die Dämonen und Satan persönlich, aber auch gegen Krankheiten und die Pharisäer, geht es Jesus jedoch nicht um die Demonstration der Macht um ihrer selbst willen. Vielmehr steht das Motiv der Reinheit im Mittelpunkt, was in der Heilung des Aussätzigen, Markus 1, 40 bis 45, deutlich sichtbar wirkt. Hierzu bemerkt nochmal K. Berger treffend, Zitat, mit dem Thema Reinheit greift Jesus ein messianisches Motiv aus der Erwartung des Judentums auf. Nach Psalmen Salomones 17 wird der Messias Israel kultisch reinigen. Jesus vollzieht dieses durch Exorzismen und Heilungen, dann aber bei der Tempelreinigung in Jerusalem in Markus 11. Zitat Ende. Also diese Reinigung des Volkes Gottes durch die Vollmacht des Messias zeigt sich in Jesu Vollmacht in Wort und Tat. So bemerkt Betz zu Recht, dass der irdische Jesus, der von Gott Gesandte ist, der die Vollmacht hat, den Menschen ihre Sünden zu vergeben und dieses Machtwort durch seine Heilungswunder zu beglaubigen. Markus 2, 5 bis 12. Das führt uns zum Punkt 3.1, das Zeugnis der Vollmacht in Wort und Tat. Die Vollmacht, griechisch Exousia, Jesu, ist das zentrale Motiv, das dem Geheimnis des Reiches Gottes zugrunde liegt. Ohne Vollmacht Jesu kein Reich Gottes. Dieses Geheimnis wird jedoch nur dem erweiterten Jüngerkreis einschließlich der 12 Jünger offenbart, während diejenigen, die draußen sind, alles in Geheimnissen, in Gleichnissen erfahren, Markus 4, 10 bis 11. Wie M. Hengel ausführt, liegt in dieser Vollmacht Jesu der Schlüssel zum Verständnis seines Dienstes und seiner Passion. Markus 10, 45, der Menschensohn kommt, um den Menschen zu dienen und Erlösung zu bringen. Jedoch unterschätzt Hengel die Bedeutung der Auferstehungshoffnung und Auferstehungstatsache als endgültige Dimension der Offenbarung des Messias, durch die der messianische Autoritätsanspruch Jesu auf Erden erst vollendet und damit endgültig legitimiert wurde. Also ohne Auferstehung ist das, was vorher war, null und nichtig. Das ist auch, was Paulus später argumentiert in 1. Korinther 15. Die messianischen Werke, die auch von den anderen Synoptikern in Matthäus 11 und Lukas 7 angesprochen werden, zeigen bereits während des irdischen Lebens Jesu, dass er der im AT angekündigte Erlöser sein musste. Doch erst in der Auferstehung wird die Offenbarung Jesu als Messias vollendet und dadurch seine Vollmacht, die Erlösung zu bringen, letztgültig durchgesetzt. Es geht ja um die Durchsetzung der Herrschaft und der Vollmacht. Und hier zeigt sich eine dreifache heilsgeschichtliche Offenbarung des Wortes Gottes, der Vollmacht zur Erlösung. Zunächst, auf der linken Seite, offenbart Gott sein Wort in Gestalt der Tora als Ausdruck seiner Bundesbeziehung mit seinem Volk im Alten Testament. Und diese Gestalt des Wortes Gottes wird weiter enthüllt und differenziert in den Evangelien des Neuen Testaments, sodass das Wort Gottes enthüllt wird und durch das Kommen und Handeln Jesu Christi manifestiert wird. Denn er ist der Menschensohn, das Wort, das bei Gott war, gemäß Daniel 7, Vers 13 bis 14, und dieses Wort wurde Fleisch. Und das sehen wir hier, die zweite Form der Offenbarung, nämlich die Herrschaft Gottes über die Menschen im Leibe des Nachkommens Davids, gemäß 2. Samuel 7, Vers 14. Jesus ist der Immanuel, also der Gott mit uns, der das Kommen der Gottesherrschaft herbeiführt. Und die Auferstehung Jesu von den Toten ist die unerwartete und endgültige Gestalt der Offenbarung. Sie ist wie Gott selbst ewig. Jesus ist der Gottheld, der Ewigvater, gemäß Jesaja 9, Vers 5. Das war das Neue, was sogar seine Jünger trotz dreimaliger Leidensankündigung und Auferstehungsankündigung nicht verstanden haben. Sogar auf der Straße nach Emmaus, Lukas 24. Somit ist der Sohn Gottes der Anfang des Evangeliums bei Markus, Kapitel 1, 1. Und diese Form führt dann zum Ausschütten des Heiligen Geistes. Und das ist dann die dritte Form der Offenbarung, zum Vergleich Römer 5, 5 und 21 und so weiter, nämlich das fortlaufende Evangelium. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes, das die Erlösung von der Macht der Sünde und den Weg zum Leben im Reich Gottes verkündet. Und Punkt 3.2, die Verkündigung des Menschensohnes durch die Auferstehung. Letztes Jahr erschien ein neues Werk von Greg Beale in Amerika, ein massives Werk über die biblische Theologie des Neuen Testaments, aus dem Alten Testament begründet. Und Beale führt aus, dass die Hoffnung des alttestamentlichen Judentums darin bestand, dass am Ende der Geschichte die Auferstehung Christi stattfinden würde, welche die Endzeit herbeiführt. Und diese Perspektive des endzeitlichen Auferweckungshandelns Gottes wird zum Beispiel in der Prophetie Daniels in Daniel 12 angedeutet, wie auch in Jesaja 26, 19 und Hesekiel 36 und 37. Und hierzu betont Beale treffend, dass die Auferstehung des Geistes untrennbar mit der Auferstehung des Leibes verbunden ist. Und diese Zusammengehörigkeit haben wir auch schon in den Referaten heute Morgen gehört. Sodass ein Dualismus und somit eine Trennung von Geist und Leib in der prophetischen Perspektive des Hesekiel ausgeschlossen ist. Auch im zwischentestamentlichen Judentum gab es eine starke Hoffnung auf die Auferstehung, zum Beispiel in 4. Esra, 2. Baruch, Jubiläenbuch und auch in den Qumran-Schriften. Und in dieses Klima dieser Auferstehungsvorstellungen entfaltet nun das Markus-Evangelium die messianische Erwartung in Bezug auf die Person und das Werk Jesu. Aber das Messias-Geheimnis wird erst im Höhepunkt der Selbstoffenbarung Jesu gelöst, in seiner Passion, nicht vorher. Denn beim Verhör Jesu fragt ihn der Hohepriester, ob er der Sohn Gottes sei. Jesus bejaht dies, aber er ergänzt zugleich, dass der Menschensohn vom Himmel zurückkehren wird, Markus 14, 62. Dies ist die Auflösung des Messias-Geheimnisses durch Jesus selbst, indem er zugleich die Autorität der Königsherrschaft beansprucht und daher in der Vollmacht des Menschensohnes sprechen kann. Und daraus ergibt sich die zentrale Botschaft, das Kerygma des Markus-Evangeliums, wie P. Wassermann treffend bemerkt, Zitat, dieser Satz besagt, dass der Menschensohn und der Gottessohn die eine und gleiche Person in Personalunion sind und dass der Gottessohn nicht nur im Sinne der davidischen Nachkommenschaft ein irdischer Messias ist, sondern zur gleichen Zeit auch ein himmlischer, da er der Menschensohn ist, der gemäß Daniel 7 im Himmel vor Gott steht. Und damit entsteht in der Auferstehung eine Bedeutungsumkehr bzw. Synchronisation der Hoheitstitel Jesu. Wir sehen hier, der irdische Gottessohn wird erhöht am Kreuz, der himmlische Gottessohn geht ans Kreuz, um die Erlösung zu bringen. In der Auferstehung werden beide, Gottessohn und Menschensohn, vereinigt und beide kommen auch gemeinsam vereinigt zum Endgericht und zur Durchsetzung der endgültigen Gottesherrschaft. Also Gottessohn und Menschensohn sind beide vereinigt in der Person Jesu Christi. Physikalisch vereinigt. In Kreuz, Auferstehung und Wiederkunft vereinigen sich Menschensohn und Gottessohn, Markus 16, Vers 6. Und dies ist dann die Erfüllung der dualen Prophetie, irdischer Gottessohn, himmlischer Menschensohn im Alten Testament, die durch das Messias-Geheimnis zunächst progressiv aufgebaut wurde, um dann in der Passion, Auferstehung und Parousie, also Wiederkunft Jesu, aufgelöst und offenbart zu werden. Und das ist wichtig, auch in der interreligiösen Auseinandersetzung, zum Beispiel mit dem Islam. Denn hier beobachten wir, dass im Koran zwar der Hoheitstitel Messias, jedoch nicht der Hoheitstitel Menschensohn auf Jesus angewendet wird. Bedeutender Unterschied. Es gibt 9 Verse im Koran, wo der arabische Begriff der Christus, Al-Masih, verwendet wird. Einmal in Sure 4, viermal in Sure 5 und 9, dreimal in Sure 3 und 4 und einmal in Sure 9, jeweils in verschiedenen Wortkombinationen. Das kann man dann später im STT einzeln nachlesen. Aber der Begriff des Menschensohnes erscheint im Koran jedoch nicht. Somit stellt der Hoheitstitel Menschensohn ein sehr spezifisches und bedeutungsentscheidendes Alleinstellungsmerkmal biblischer Christologie dar. Und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor in der interreligiösen Auseinandersetzung mit dem Islam oder auch mit anderen Religionen. Ein bedeutungsentscheidendes Alleinstellungsmerkmal biblischer Christologie. Und darin liegt jetzt die Auflösung des Messias-Geheimnisses, denn die jüdisch-semitischen Erwartungen der vorösterlichen Gemeinde wurden übertroffen durch die endzeitliche eschatologische Herrschaft Jesu bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, nicht in Demut und Armut wie bei seinem ersten Kommen. Und von daher ist der Bericht des Markus-Evangeliums nur der Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Kapitel 1, Vers 1, und die Vollendung hingegen erfolgt mit seiner Kreuzigung und Auferstehung sowie mit seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten, Markus 16, Vers 6. Und die Auferstehung wird von den Evangelien übereinstimmend als physikalisches Ereignis betont und durch die Augenzeugenschaft des Jüngers Simon Petrus betont, dem Jesus als der Herr erschienen ist, Lukas 24, 34. Und aus biblisch-semitischer Sicht bedeutet dies zugleich, dass Jesus von Gott selbst auferweckt wurde, sodass seine Identität während seines irdischen Lebens bestätigt und legitimiert wurde. Hierzu bemerkt H.J. Eckstein treffend, Zitat, im alttestamentlich-jüdischen Kontext versteht es sich von selbst, dass die Auferstehung von den Toten allein von Gott, dem Schöpfer, bewirkt werden kann. Zitat Ende. Durch Jesu Auferstehung wird das Messias-Geheimnis aufgelöst und die Königsherrschaft Jesu als Davids Sohn wird erfüllt. Markus 12 und Markus 14. So offenbart sich Jesus vom leidenden Messias hin zum königlichen Messias. Und zwischen Anfang und Vollendung liegt jedoch die gnädige Zuwendung Gottes, der im Menschensohn auf die Erde kam, um sich als der Vater im Himmel zu offenbaren, zu dem der Christ beten darf. Denn der erhöhte Menschensohn, gemäß Römer 1, 1 bis 4, Gottes Sohn, der Ansatzpunkt von Paulus, sendet den Geist Gottes, durch dessen Lebenskraft auch den glaubenden Nachfolgern die Auferstehung zuteil werden wird. Das sehen wir auch sehr, sehr schön in Johannes 6, Vers 6, 63 und 7, 39. Der Menschensohn, das Wort Gottes, wird Fleisch im Leibe des Nachkommens Davids, der gemäß der davidischen Verheißung der Messias, der Sohn Gottes ist und somit zur Auferstehung von den Toten gelangt. So bemerkt Martin Luther in seiner Auslegung des Vaterunsers treffend, Zitat, Denn niemand kann uns zum Himmel helfen als der Vater allein. Wie Johannes 3,13 geschrieben steht, niemand steigt auf in den Himmel als allein der, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. In dessen Hülle und auf seinem Rücken müssen wir hinaufsteigen. Zitat Ende. Nur das griffige Art lässt sich doch ganz gut merken. Die Auferstehung Christi offenbart sich somit als ein trinitarisches Geschehen, das mit Christus selbst beginnt, sich in seiner Gemeinde fortsetzt und am Ende der Heilsgeschichte mit der eschatologischen Neuschöpfung vollendet wird. 1. Korinther 15, 45 bis 47 und Römer 8, 18 bis 23. Ertrag. Vier Thesen fassen unser Thema zusammen. Erstens, Jesus offenbart sich als der auferstandene und erhöhte Messias und Herr, der durch alle Zeiten hindurch machtvoll weiterwirkt und die Gottesherrschaft bis zum Ende der Zeiten durchsetzen wird. Der Glaube ist zugleich Zuspruch und Anspruch, Gabe und Aufgabe an den Menschen, Jesus als den erhöhten Menschensohn, Gottes Sohn und Erlöser zu erkennen und zu ergreifen. Jesus führt sein Werk der Erlösung in Wort und Tat durch seine Nachfolger in der christlichen Gemeinde physikalisch fort, bis das Evangelium allen Völkern verkündet worden ist. Und viertens, die Vollendung der Offenbarung des Menschensohnes Jesus erfolgt im endgültigen Abendmahl mit seinen Nachfolgern im eschatologischen Reich Gottes, wenn Gottes Herrschaft vollständig durchgesetzt sein wird. Herzlichen Dank.